Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Auf der Boot 2025 in Düsseldorf haben wir uns überlegt, wie schaffen es durchschnittliche Seglerinnen und Segler eigentlich, einmal über den Atlantik zu kommen? Mit dem eigenen Boot ist das meist schwierig. Man muss ja auch irgendwie zurückkommen. Und gegen Wind und Welle könnte das Abenteuer zu groß sein. Vielleicht auch zu heftig und am Ende zu gefährlich. Und da lief uns Sea Cloud über den Weg. Ein Dreimaster, der in 17 Tagen über den großen Teich schippert und Menschen auf diese Reise mitnimmt, die sich endlich diesen Traum der Transatlantik-Tour ermöglichen möchten. Also baten wir Constanze Bassin von der Sea Cloud zu uns auf die Bühne. Und wir wollten mal genau wissen, wie genau geht das eigentlich? Bitte, Constanze, komm an Bord und erzähl uns von euren fantastischen Reisen. Was ihr macht, wie das funktioniert, die Geschichte der Sea Cloud und vor allem als erstes, warum heißt die Sea Cloud eigentlich Sea Cloud?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Die Sea Cloud ist ein Schiff, was in den 30er Jahren gebaut worden ist und ist die Namensgeberin unserer Firma Sea Cloud Cruises. Wir sind eine deutsche Firma mit Sitz in Hamburg. Und unsere gesamte Firmengeschichte rankt sich um die Historie dieses einzigartigen Segelschiffs.
Ich schmeiß einen tollen Namen rein. Marjorie Meriwether Post. Eine Milliardärin aus Amerika, der wir das alles zu verdanken haben.
Richtig. Marjorie war eine Erbin, der mit 27 Jahren erbte sie einen Nahrungsmittelkonzern in den USA von ihrem Vater und war damit die wohlhabendste Amerikanerin ihrer Zeit. Sie war sehr geschäftstüchtig. Sie weitete doch das Geschäft ihres Vaters aus und sie war auch sehr heiratswillig. Sie hatte insgesamt 4 Ehemänner. Ihre große Liebe war Ehemann Nummer 2, ein passionierter Segler, Edward Hutton. Der war Börsenmakler an der Wall Street. Und die beiden hatten eine Gemeinsamkeit, sie hatten eine Segelleidenschaft und bauten dann Ende der 20er Jahre, ließen sie sich eine große Privatjacht bauen.
In Deutschland, in Kiel.
Richtig. Damals war die Weltwirtschaftskrise 1929. Die beiden waren trotzdem der Meinung, man braucht jetzt mal ein schickes Schiff. Und ließen sich auf der Germania-Werft, so hieß die deutsche Hubertwerft früher, ließen sich die Sea Cloud bauen und erhielten das Schiff 1931.
In einer wirklich schwierigen Zeit, das darf man nicht vergessen. Damals, also wenn wir glauben, wir haben heute eine Wirtschaftskrise, damals war es katastrophal. Und die hatten so viel Geld, weil sie nämlich, man kennt deren größten Konkurrenten, Kellogg's.
Genau.
Den kennt man und Post-Cereal kennt man gar nicht so gut in Deutschland, aber die sind genauso groß in Amerika.
Die waren sogar in den 1920er Jahren viel größer als Kellogg's, denn die waren als erstes mit dieser Cornflakes-Idee auf dem Markt und Kellogg's ist erst 10 Jahre später gestartet. Der Vater von Marjorie hatte dadurch ein Vermögen angehäuft und sie gab das auch gerne aus und hatte verschiedene große Häuser und unter anderem die Sea Cloud natürlich, die sie mit allem erdenkbaren Luxus ausstattete. Das Schiff hat eine Länge von 109,50 Meter.
War damals, glaube ich, auch das größte Privatsegelboot der Welt.
Genau, sie war die größte Privatjacht der Welt und auch die luxuriöseste, denn Marjorie ließ sich in Brooklyn ein Lagerhaus herrichten und zeichnete dort die Kabinen der Sea Cloud auf und richtete schon mal die Kabinen dort vor. Und als das Schiff dann kam, hat sie entsprechend Carrara-Marmor eingebaut und hatte dann die luxuriöseste Yacht der Welt.
Was für Visionen sie ja auch hatte, denn sowas gab es noch nicht. Und das ist, glaube ich, das Herausragende an dieser Frau, dass sie eine Idee hatte, so möchte ich später mal segeln gehen.
Genau.
In einem Luxus, der uns ja heutzutage überhaupt völlig, also für damalige Verhältnisse, völlig unvorstellbar war.
Das war unvorstellbar, aber sie haben durchaus sportiv gesegelt. Man darf nicht vergessen, dass ihr Mann leidenschaftlicher Segler war. Sie segelten durch den Panama-Kanal, nach Hawaii, auf die Galapagos-Inseln, entsprechend auch ins Mittelmeer und hatten auch eine kleine Tochter, die sie permanent dabei hatten. Sie waren 4 Monate im Jahr auf dem Wasser, hatten auch einen Lehrer dabei, eine Gouvernante und unternahmen wirklich ganz spannende Segeltrips.
What a life!
Ja.
Wie ist dann die Sea Cloud in euren Besitz gekommen?
Ja, das ist auch interessant. Die Sea Cloud ging durch mehrere Hände. Marjorie war unter anderem auch mit einem Botschafter, der in Moskau war, ein amerikanischer Botschafter verheiratet. Dann war sie Botschaftspalais in Leningrad. Sie hat,
das war der Kollege, der nicht richtig seefest war, ne?
Der war nicht seefest, das war ihr dritter Ehemann. der dann Botschafter war und entsprechend in Leningrad dann das Schiff als Botschaftspalais gehabt. Das war abhörsicher. Und sie war Botschaftsgattin in Moskau. Sie hatte dann aber verschiedentlich auch Königshäuser an Bord entsprechend. Und die Sea Cloud erlebte dann eine sehr interessante Geschichte. Und sie veräußerte das Schiff irgendwann und das Schiff ging in die Hände eines Diktators aus der Dominikanischen Republik, Trujillo hieß er. Und der stellte fest, dass der Unterhalt des Schiffes doch sehr teuer war. Und das Schiff lag dann einige Jahre nicht benutzt im Hafen und geriet ein bisschen in Vergessenheit. Dann wurde es nach Cologne überführt, hatte noch ein, zwei Besitzer. Dort fand ein Hamburger Kapitän das Schiff, der nach alten Großseglern Ausschau hielt und hatte sich an die Geschichte der Sea Cloud erinnert. Und das war Kapitän Hartmut Paschburg. Der fand das Schiff in einem jämmerlichen Zustand und hat gesagt, da müssen wir was machen. Bildete in Hamburg ein Syndikat mit Hamburger Kaufleuten, erwarb das Schiff. Und 1978 wurde das Schiff mit einem Husarenritt, nachdem es notdürftig wiederhergestellt war.
Ja, wie haben die das mit den Segeln gemacht? Weil es hatte ja keine Segel mehr dann, nehme ich an, ne? Oder nur noch
Segel angeschlagen. Die haben versucht, wirklich mit all dem, was da war, das zurecht zu fixieren und sind dann wirklich abenteuerlich über den Atlantik nach Hamburg gefahren.
Weißt du, ob der Motor noch ging?
Ja, der Motor ging natürlich noch, ne? Aber auch nur einer der beiden Motoren. Und das war schon seglerisch eine Herausforderung. Und das Schiff kam dann 1978 in Hamburg an. Die witzige Geschichte war noch, das lag noch nicht eine Stunde im Hamburger Hafen. Da fehlte der erste goldene Wasserhahn. Und das war in der ganzen Zeit, als das Schiff führungslos vom Panama-Kanal auf Rede lag, ist nichts gestohlen worden.
Cologne, also alle, die wissen, wie Cologne ist. Ja, ich weiß, ich habe in einem Reiseführer, als ich in Cologne war, bevor wir durch den Panama-Kanal sind, stand drin, if you walk into Cologne City with a backpack, you will come out of Cologne City without a backpack. Und dann liegt dieses Boot da Jahre rum und die goldenen Wasserhähne sind immer noch dran.
Das war das Erstaunliche. Niemand an der Küste in Cologne hat vermutet, dass diese Schätze an Bord des Schiffes vorhanden sind. Denn das Interieur war einfach einzigartig an Bord. Auch der Carrara-Marmor, die Badewanne, alles war noch intakt. Das Schiff wurde dann überführt und ging nach Kiel in die Werft. Und das war sehr, sehr schön. Der Kreis schloss sich. Da, wo es ursprünglich gebaut worden ist, wurde es dann auch wieder instand gesetzt. Es wurden noch Deckaufbauten vorgenommen und dann einige Jahre später konnte das Schiff an Sea Cloud Cruises, die Hamburger Reederei, übergeben werden und fährt seitdem als Kreuzfahrtsegler über die Weltmeere.
Erzähl uns ein bisschen, wie funktioniert das? Wie komme ich bei euch an Bord?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Man findet uns natürlich jetzt mittlerweile im Internet. Wir haben die Reisen, die wir konzipieren, meistens als 7- oder 10-tägige Reisen in den Fahrtgebieten westliches Mittelmeer, östliches Mittelmeer, die Kanaren und dann natürlich mit einer ganz tollen Transatlantikreise 16 Tage segeln Tag und Nacht Richtung Karibik, entweder nach Barbados oder direkt nach St. Martin. Und dann natürlich segeln wir in der Karibik. Die Sea Cloud hat mittlerweile noch zwei Schwesterschiffe. Das ist die Sea Cloud 2, die in der Tradition der Sea Cloud auch gebaut worden ist. Ein bisschen größer, 2001 in Dienst gestellt. Mit 117 Metern und einer Kapazität von 94 Passagieren in 47 Außenkabinen fährt sie eigentlich auch in der Tradition der Sea Cloud. Und unser neuestes Schiff, das ist die Sea Cloud Spirit, die ist 2021 in Dienst gestellt worden, ist nochmal ein Tick größer, 138 Meter. Da findet man Platz für 136 Passagiere in 67 Außenkabinen.
Wahnsinn. Also nehmen wir mal die Spirit, ja. Wie viel Crew habt ihr an Bord?
Das Verhältnis von Crew zu Passagieren ist bei uns ganz toll. Das ist 1 zu 1,5. Wir haben fast für jeden Passagier irgendwie jemand, der sich um ihn kümmert. Die Segelcrew an Bord unserer Schiffe besteht aus 18 Matrosen. Wir nennen das Deckhand, die auch an Bord dafür da sind, dass die Segel, die alle von Hand gesetzt sind, immer in der richtigen Richtung stehen, dass wir segeln auf dem Vorwindkurs. Wir haben, wie gesagt, das Aufentern, das wir mittlerweile auch seit einem Jahr den Passagieren ermöglichen. Wir haben ein neues Klicksystem, dass wir auch segelbegeisterte Passagiere dazu ermuntern, einfach mal aufzuentern. Und die können bis auf 14 Meter Höhe.
14 Meter Höhe über Deck, das sind dann ja 20 Meter über dem Wasser.
Das machen relativ viele Gäste. Die schauen sich natürlich erstmal an. Das bieten wir während der Reisen an. Und viele stellen dann fest, ach, wenn das hier mein Kollege aus dem Liegestuhl macht, der kriegt das auch hin, das schaffe ich auch. Wir haben relativ viele Gäste, die wirklich sich dann ermuntert fühlen und hinauf klettern. Wem das zu hoch ist, der hat die Möglichkeiten, mit der Crew Segel einzuholen oder Segel zu setzen. Wir haben eine Interaktion an Bord, die es jedem Gast ermöglicht, sich einzubringen oder auch einfach mal zu relaxen und im Liegestuhl sich das ganze Spektakel anzuschauen.
Ich würde gerne ein Wort über eure Crew verlieren. Häufig weiß man von Frachtschiffen, dass sie da total ausgelutscht werden. Und bei euch scheint irgendwas anders zu laufen, denn die bleiben über Generationen bei euch an Bord. Wie macht ihr das?
Ja, das ist korrekt. Viele unserer Kollegen von den Philippinen sind schon über 20 oder 30 Jahre bei uns. Da haben wir schon ganze Familien, wo der Sohn, der Neffe ebenfalls an Bord kommt. Das sind tolle Seefahrer. Die haben bei uns auch teilweise ganz interessante Aufgaben. Wir haben sogar einen philippinischen Küchenchef, den wir selber ausgebildet haben, der Rommel, der seit Jahren bei uns fährt. Dann haben wir einen Mast-Captain. Wir haben pro Mast auch immer einen Mast-Captain, der entsprechend für das Setzen der Segel zuständig ist, die auch ganz toll für dieses Betriebsklima an Bord sind. Sehr sanftmütige, sehr zuverlässige und vor allen Dingen tolle Seefahrer und tolle Menschen.
Constanze, beschreib uns doch mal so eine Reise. Und welche Möglichkeiten habe ich denn eigentlich, wenn ich bei euch buche?
Erstmal kann man bei uns auch Kabinen buchen als Ehepaar oder wenn man Alleinreisender ist. Man schaut sich an, was interessiert mich? Interessiert mich das Mittelmeer? Interessiert mich die Karibik? Oder möchte ich mal eine Transatlantikreise machen? Man bucht die Reise. Wir helfen auch gerne bei der Flugbuchung, falls dies gewünscht wird. Viele Gäste reisen aber auch individuell an. Sie werden dann begrüßt an Bord, an der Gangway vom Kapitän. Die Crew bringt sie persönlich in ihre Kabine. Und schon geht's los. Um 18 Uhr legen wir ab. Mit einem Celebration-Champagner in der Hand verlässt man den Hafen. Je nachdem, wo man dann startet, kann das in Venedig sein. Die Ausfahrt zum Beispiel in Venedig aus dem Giudecca-Kanal ist atemberaubend. Man fährt direkt vorbei am Campanile, am Markusplatz. Mittlerweile.
Ja, und ihr dürft sogar rein, ne?
Wir dürfen rein. Und das ist ganz toll. Seit 2 Jahren hat man auch den großen Schiffen den Zugang verwehrt, weil sie einfach unterspülen die gesamte Konstruktion der Häuser in Venedig. Wir sind so klein, uns erlaubt man das, wir dürfen direkt auch in der Altstadt, wir liegen direkt in Walking Distance zum Markusplatz, weil man auch uns als historisch empfindet und froh ist, wenn die Sea Cloud oder die Sea Cloud 2 oder die Sea Cloud Spirit den Hafen von Venedig anlaufen in der Lagune. Das ist ein einmaliges Erlebnis.
Das glaube ich. Und wenn ihr dann draußen seid, was passiert da? Also ihr habt ja auch Events an Bord und ihr macht alles Mögliche, erzähl mal.
Ja, also erstmal ist natürlich so, der erste Tag ist meistens dem Segel vorbehalten. Bei uns entert die Segelcrew auf. Das sind 18 Kollegen, die dann entsprechend über die Wanden hinaufklettern auf die Rahen, die Segel von Hand setzen. Und das ist bei all unseren Schiffen identisch. Wir haben über 3000 Quadratmeter Tuch, die von Hand gesetzt werden. Das dauert ungefähr 40 Minuten. Ist ein wahnsinniges Spektakel. Viele Gäste empfinden das schon als mit einer unheimlichen Aufbruchsstimmung für die Reise, für das Vorankommen des Schiffes. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn alle Segel gesetzt sind und das Schiff kommt langsam in Fahrt.
Ist das laut?
Es ist sogar sehr leise, wenn man überlegt, der Motor ist aus. Wir bringen das Schiff natürlich in Position vor dem Hafen. Zum Beispiel Venedig fahren wir erst aus der Lagune heraus, haben das Schiff in Position, setzen die Segel und es kehrt Ruhe ein. Das Schiff gleitet natürlich dann entsprechend durch die Adria. Und man hört eigentlich nur das Rufen, wenn es irgendwelche Kommandos gibt von dem verschiedenen Mars-Captain. Ansonsten ist es eine wirklich erstaunliche Ruhe. Die Gäste empfinden das auch als komplett entspannend.
Ja, das glaube ich sofort. Mhm. Sag mal, wie ist das an Bord? Also wenn ich mir vorstelle, ich bin Captain, ich kann noch nicht diese ganzen Masten und diese 3000 Quadratmeter im Blick haben. Habt ihr dann für jeden Mast eine Person, die zuständig ist?
Wir haben immer, pro Mast gibt es einen Mast-Kapitän oder Mars-Captain, der entsprechend immer die ganzen Dinge im Blick hat, die seinen Mast betreffen. Und die haben immer ein Walkie-Talkie, sind mit dem Kapitän natürlich permanent in Kontakt, der dann die Kommandos gibt, wie was wo gebrast oder gesetzt wird.
Mhm. Und jedes Segel hat einen eigenen Namen, ne? Und dann sagt er,
richtig,
also Besan-Segel kenne ich jetzt noch und dann hört's auf. Und dann sagt er zu seinen
Sky,
Leuten.
Sky, Royal, Obermast, Untermast, also wenn man den Hauptmast nimmt. Ja, das stimmt. Starksegel vorne, ja.
Du kennst sie alle?
Fast, würde ich sagen, schon, ja.
Aber man könnte dich auch dann als Deckshand einsetzen.
Ja, ich bin auch schon viel an Bord der Schiffe gesegelt, auch schon aufgeentert, ja. Ja, ja.
Beschreib uns, wenn du so eine Reise machst, was passiert mit dir, wenn du da draußen bist?
Viele Passagiere berichten uns, dass sie dieses Gefühl der Entschleunigung, dass sich das sofort einstellt, das ist schon eigentlich ab dem ersten Tag, sie das Gefühl haben, ich komme, mache auch eine Reise zu mir selbst. Ich komme bei mir selbst, weil ich kann Gleichgesinnte treffen, ich habe Zeit, endlich mal ein Buch zu lesen. Ich kann einfach die Elemente genießen, weil man im Gegensatz an einem großen Schiff hat man das Wasser sehr nah, man erlebt den Wind hautnah, man kann der Crew über die Schulter gucken, man kann den Kapitän jederzeit auf der Brücke besuchen. Das ist auch ein Novum, dass wir immer eine offene Brücke haben. dass an Bord fast alles an Deck stattfindet, sogar die Mahlzeiten, und dass man eins wird mit den Elementen.
Ich hatte lange selbst ein kleines Boot, 27 Fuß, ne? Also das würde, ja, kannst du dir vorstellen, zigfach in eure Boote reinpassen. Aber ich weiß, wie viel Arbeit mein kleines Boot mir machte. Wie ist das mit so einem, sagen wir, 120 Meter Boot? Das hört doch gar nicht auf. Ne? Ihr seid die ganze Zeit eigentlich am Arbeiten, oder?
Das stimmt. Die Crew hat, wir nennen das Maintenance, aber die Erhaltung des Schiffes ist eine der großen Aufgaben auch des Kapitäns und der gesamten Besatzung, dass wir also permanent, das Messing muss poliert werden, das Tickdeck wird gestrichen, wird gesäubert. Die Taue werden permanent überprüft, es wird gespleist, dass auch Taue repariert werden. Wir haben einen Segelmacher an Bord, der die Segel entsprechend auch ersetzt, erneuert, repariert. Also es gibt immer was zu tun und die Gäste sind Teil davon, die können sich das Ganze auch anschauen.
Und dann fahrt ihr alle 2 Jahre ins Trockendock nach Las Palmas auf Gran Canaria und da wird dann nochmal richtig was gemacht.
Genau, die Schiffe werden im Turnus alle 2 Jahre, haben sie einen Werftaufenthalt. Im Drydock, das heißt, sie werden entsprechend auch von unten nochmal gestrichen. Das ist ganz wichtig, dass die Schiffe eine gute Farbgebung haben unter Wasser, damit das entsprechend auch, sage ich mal, langlebig ist, das Ganze. Und es werden an Bord dann auch größere Arbeiten verrichtet, die innerhalb einer normalen Reise nicht erledigt werden können.
Und habt ihr so Saisons, dass ihr sagt, also zum Beispiel jetzt im Winter, wenn es in Europa kalt ist, seid ihr in der Karibik und im Sommer seid ihr im Mittelmeer oder wie läuft das?
Genau, wir sind im Sommer, das ist für uns das Programm fürs Mittelmeer, beginnt immer Ende April. Da sind wir im westlichen Mittelmeer und dann im östlichen Mittelmeer. Und Richtung Herbst gehen wir dann auf die Kanaren. Und von den Kanaren aus gehen wir mit dem Nordostpassat, mit einer Transatlantikreise, mit den Schiffen 16 Nächte über den Atlantik. Was wunderschön. Das ist eine der Traumreisen von vielen Passagieren. Und kommen dann in die Karibik. Und dort sind wir in den kleinen Antillen unterwegs, teilweise durch den Panama-Kanal und mit der Sea Cloud Spirit. Dann auch in Costa Rica. Und auf der Pazifikseite sind auch sehr viele Nationalparks, die wir dann natürlich besuchen. Wir liegen mit dem Schiff entsprechend in Punta Arenas und dann können die Gäste auch Ausflüge in das Hinterland unternehmen.
Aber weiter als Costa Rica geht's dann nicht. Ihr fahrt dann nicht auch mal in die Südsee oder so. Es wäre ja eine Möglichkeit, dass ihr quasi aus dem Osten zurück nach Kiel kämt.
Da sind relativ viele Seetage. Mit zu vielen Seetagen ist das schwierig für Passagiere, wenn die 3 Wochen lang kein Land sehen. Das ist ein bisschen schwierig. Wir bleiben meist da, dass wir nach 1-2 Seetagen oder maximal einem Seetag wieder Land in Sicht haben.
Wenn ihr durch den Panama-Kanal fahrt, ich habe das einmal gemacht und ich weiß, es war mit einer kleinen Segeljacht, hat unfassbar viel Geld gekostet. Das muss ja für euch, also das ist dann ein teurer Spaß, ne?
Ist ein sehr teurer Spaß, weil die Schiffe in etwa, das wird nach der Länge bemessen, nicht nach der Passagieranzahl. Und da ist man schon mit 40.000, 50.000 US-Dollar dabei. Nur eine Passage durch den Panama, um mal eine Größenordnung zu nennen, ja.
Jetzt ist Trump an der Macht, möchte den Panama-Kanal einnehmen sozusagen. Wird das dann billiger?
Ich denke nicht. Vielleicht hilft uns der Name Sea Cloud und die ehemalige Eignerin. Es ist nämlich sehr lustig. Marjorie Meriwether Post hatte ja nicht nur die Sea Cloud als die größte Privatjacht der Welt in den 30er Jahren. Sie hatte in den 20er Jahren auch sich eine Winterresidenz in Palm Beach gebaut. Die hieß Mar-a-Lago. Das dürfte einigen Gästen jetzt hier in den Ohren klingeln. Dieses Anwesen ist nach ihrem Tod an Donald Trump verkauft worden und der nutzt es heute als Beachclub und auch als Residenz. Sie wird sich wahrscheinlich im Grabe umdrehen, denn sie war glühende Demokratin, Unterstützerin von Franklin D. Roosevelt. Aber so ist das im Leben. Also Mar-a-Lago ist sein 2. Wohnsitz.
Also ihr müsst dann ja wieder zurück ins Mittelmeer kommen. Ihr fahrt dann im Frühjahr zurück. Da könnt ihr keine Gäste mitnehmen, weil die Tour einfach zu ruppig ist?
Das ist gegen den Wind, genau. Wenn wir jetzt im April, wir starten meistens Anfang April und bringen das Schiff leer über den Atlantik nach Lissabon. Das ist dann unser erster Anlauf in Europa. Und dann werden auf der Überfahrt werden auch relativ viele Reparaturarbeiten an Bord durchgeführt von der Crew.
Das heißt, ihr nehmt schon relativ viel Crew mit, obwohl die eigentlich gar nicht für die Gäste da sein müssen, sondern wirklich auf hoher See, gegen Wind und Welle, wird dann repariert?
Das ist korrekt. Wenn wir zum Beispiel irgendwelche Probleme technischer Art haben, werden auch teilweise Techniker eingeflogen, die rüberkommen zum letzten Karibik-Stop. Dann wird rüberfahren und zum Beispiel Reparaturen an der Klimaanlage oder an bestimmten technischen Geräten vornehmen. Das können wir während der Fahrt machen.
Ich muss zum Schluss die schwierigste Frage stellen, denn ich weiß, viele hören uns zu, denken so, oh Gott, da habe ich so Lust drauf. Das ist ja ein Traum von so vielen Menschen. Was kostet das? Kannst du ein paar Preise nennen?
Ja, wenn man kann natürlich das ganze Schiff chartern. Das ist dann, wenn jemand Geburtstag hat und relativ konjunkturunabhängig ist, dann kann man auch die eine der Sea Clouds chartern. Das passiert auch, da würde ich gerne auch gleich vielleicht was zu sagen. Grundsätzlich ist es so, dass die Preise, wenn ein Ehepaar zum Beispiel reist, hängen immer vom Fahrtgebiet ab. Was mache ich, wo möchte ich hin, was ist mein Fokus? Im Schnitt kostet eine Reise ab circa 3.500, 3.900 Euro pro Person in einer normalen Kabine. Für eine Woche. Nach oben gibt es dann keine Grenzen. Wir haben auch Suiten, die entsprechend mit Balkon zum Beispiel, das ist ein Novum auf der neuen Spirit, haben wir Balkonkabinen, Junior-Suiten. Da ist man dann eher schon mit 8.500 Euro pro Person unterwegs.
Jetzt hast du mir vorher schon erzählt, dass ihr manchmal so Special Guests habt, große Gruppen, die das ganze Boot dann für eine Woche chartern. Erzähl mal, was sind das für Typen, die das machen?
Erstaunlicherweise Menschen, die sich für Wasser interessieren natürlich, fürs Segeln. Wir haben sogar auch Regatta-Segler, die große Megajachten haben, die auch Bucket Races segeln, die dann irgendwann Geburtstag haben und sagen, tja, auf meine Megajacht passen ja nicht meine 50 besten Freunde. Die sich dann umschauen, die uns anrufen, die sagen, wissen Sie was, Frau Bassin? Wir brauchen jetzt mal, ich brauche ein Schiff, ich will eine Woche mit meinen Freunden feiern oder auch manchmal nur 4 Tage. Und wir verchartern unsere Schiffe auch. Und dann gibt es ganz normale Segelreisen. Entweder wird auch nur gesegelt. Wir laufen Privatinseln manchmal an, wenn wir die Genehmigung kriegen. Oder wir haben auch andere Gäste, die vielleicht gar nicht so mit dem Segeln was zu tun haben, aber die sagen, wir würden gerne einmal etwas Außergewöhnliches machen. Und dann kann unsere Schiffe für 3 Nächte chartern, für eine Woche chartern, für 5 Tage chartern. Und das kann auch im Mittelmeer stattfinden. Und da haben wir schon ganz tolle Sachen gemacht, dass wir also vor Inseln gegangen sind, auf Rede gelegen haben. Dann haben wir eine White Night Party gefeiert, à la Mamma Mia in Griechenland, eine ganze Bucht gemietet. Oder auch ganz bescheiden Gäste, die sagen, ach, wissen Sie was, heute Abend gehen wir einfach mal essen, wo ist hier eine nette Taverne? Wir liegen hier ja gerade, da gehen wir mal alle rüber und gehen essen. Und wir versuchen dann schnell Tische zu reservieren, oder?
Ja, super. Ja. Und du hast mir auch erzählt, ihr plant schon 2027. Das heißt, also euer Unternehmen läuft, ne?
Wir können nicht klagen. Es sieht so aus, dass man relativ frühzeitig heutzutage planen muss, aufgrund der Anzahl an Schiffen. Man muss rechtzeitig sich auch die Häfen anmelden. Das heißt also auch festlegen, wo will man fahren, was will man fahren, welche Fahrpläne sind geplant. Und wir haben auch viele Stammcharterkunden, die dann vorgeben, welche Reisen sie gerne wieder exklusiv chartern möchten. Oder wir haben auch Repeater-Gäste, die sagen, da möchten wir auch gerne mal hin und was wir dann berücksichtigen. Zum Beispiel Azoren ist ein neues Fahrtgebiet von uns. Weil viele Gäste jetzt auch die Natur lieben, die Azoren sind ein tolles Fahrtgebiet, tolles Segelrevier. Und das haben wir dann auch im Programm.
Erzähl uns zum Schluss die wahnsinnigste Reise, die ihr gemacht habt.
Ja, es war mal ein relativ bekannter Deutscher, der Geburtstag hatte. Und der dann sagte, ich habe das Schiff nur 3 Nächte, aber es muss irgendwas ganz Tolles sein.
Es muss krachen.
Es muss krachen, genau. Und der startete in Rom, hatte in Rom auch ein Hotel für alle gemietet und kam dann an Bord, hatte 3 Nächte die Sea Cloud 2 im Vollcharter. Und wir segelten rüber nach Bonifacio und hatten dann den Roncalli-Zirkus an Bord. Das war eine Überraschung für sämtliche Gäste und Roncalli hat dann mit Artisten im Rig performt. Und für uns war es halt sehr spannend. Wir haben die Artisten schon Wochen vorher in den jeweiligen Häfen vorher getroffen und haben immer geübt, haben immer große Netze gespannt und haben mit den Artisten natürlich dann probiert, was geht, was können wir machen, was ist ungefährlich oder was ist für die noch machbar. Ist erstaunlich.
Bei welchem Wellengang?
Wir lagen auf Rede, zum Glück. Okay. Zum Glück. Aber es war eine ganz tolle, die Atmosphäre war natürlich toll und die Gäste wussten von nichts. Und plötzlich liegen sie da, es den Scheinwerfer gehen an und dann findet da ein Riesenspektakel statt. Das war schon toll.
Also nur mal, damit ich mir das besser vorstellen kann. Ihr habt oben in den, die sind hin und her gesprungen, dann von Mast.
Nein, wir haben einen Mast auserkoren, den wir dann entsprechend mit einem engmaschigen Fischernetz versehen haben. Und dort wurde die Artistik dann dargeboten und aufgeführt.
Sagenhaft.
Ganz toll, ja.
Konstanze, vielen, vielen Dank. Mich hast du neugierig gemacht. Eines Tages möchte ich gerne mal mitsegeln.
Das mach bitte. Wir würden uns freuen.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.